Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Quantencomputer, das ist das absolut heiße Thema in der IT im Moment, schon allein deshalb, weil die gängige Computertechnik in die Jahre gekommen ist und an ihre Grenzen stößt. Sie beruht ja auf Schaltern, die in Form von Transistoren millionenfach auf einem fingernagelkleinen Chip untergebracht werden. Dichter kann man sie nicht mehr packen, schneller könnte man sie zwar machen, aber nur mit hohem Kühlaufwand. Deswegen haben heutige PCs mehr Kerne, aber die Kerne, die sehen dann selbst auch wieder aus wie die Prozessoren vor 5 oder 10 Jahren. Ist der Quantencomputer dafür ein Befreiungsschlag, Maximilian Schönherr?
Also ich würde sagen, er ist die einzige Alternative weit und breit, aber er ist noch lange nicht so weit rein technisch. Und er ist von den Programmierern nicht richtig gut verstanden. Das heißt nicht, dass Programmierer zu doof sind, mit Quanten umzugehen. Es fordert nur ein komplettes Umdenken. 0 und 1 ist ja schon abstrakt genug. Also wenn man einen Helligkeitssensor programmiert, jetzt ist es 0,558 hell, es ist ja nicht 1 oder 0 hell, aber das muss man in einem klassischen Computer, und das machen unsere Smartphones ja mit Links quasi, muss man das auf 0 und 1 bringen, auf viele Nullen und Einsen. Das versteht man seit 50 Jahren. Das Bit beim Quantencomputer heißt Qubit, Q-U-Bit, und entfaltet seine Stärke dann, wenn es genau nicht 0 oder 1 ist, sondern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen.
Ja, bevor wir über diesen Paradigmenwechsel für Programmiererinnen und Programmierer sprechen, sehen wir uns erst einmal den aktuellen Stand der Quantencomputerforschung an.
Schon die Bits konnte man auf verschiedene Weise realisieren, etwa in Form von Elektronenröhren. Bei den Qubits ist es ähnlich. Harald Weinfurter, Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Experte für Quantennetzwerke, beschreibt die drei gängigen Modelle.
Wenn Sie zum Beispiel einzelne Atome oder Ionen verwenden, dann wird das mit Laserlicht gemacht. Wenn Sie dann mit supraleitenden Qubits, wie sie zum Beispiel eben jetzt von Google oder IBM propagiert werden, dann wird das mit Radiofrequenzwellen gemacht. Und dann gibt es noch eine dritte, meiner Meinung nach sehr vielversprechender Zugang im Moment, das ist über Halbleiter-Qubits, das sind defekte, so dotierte Atome in Silizium zum Beispiel. Dort wird es dann auch entweder über Radiofrequenz oder eben über elektrische Spannungen dann gemacht.
Dass die Institute, wie auch das in München, mit nur einer Handvoll Qubits arbeiten, hängt mit dem komplexen Versuchsaufbau zusammen. Supraleitende Qubits benötigen Kühlung nah am absoluten Nullpunkt. Außerdem sind sie sensibel.
Wir müssen die Qubits erst wirklich im Experiment unter Kontrolle bringen. Also es gibt sehr viele Probleme mit den Qubits. Das eine ist in die Kohärenzzeit, wie lang bleibt ein Qubit und wird nicht dann doch wieder zum klassischen Bit. Und das zweite ist natürlich dann auch, wie gut kann es manipuliert werden. Das heißt, diese Operationen, die man auf dem Qubit durchführen will, die müssen natürlich eine bestimmte Qualität haben. Da darf kein Rauschen dazukommen, weil das würde sonst natürlich auch diese Operationen, die Rechnung stören.
Der Prozessor eines klassischen PCs hat über 1 Milliarde Transistoren. Ein Quantencomputer mit 30 Qubits hängt bei vielen Problemen heutige Supercomputer ab. Das liegt im Prinzip daran, dass das Qubit nicht wie das Bit auf 0 und 1 beschränkt ist, sondern mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, also beliebige Werte zwischen 0 und 1 einnehmen kann. In der Quantentheorie heißt das Überlagerung von zwei Zuständen. Beispiel: Der Spin dreht ein Elektron in die eine oder in die andere Richtung, aber wir können immer nur eine Wahrscheinlichkeit über diese Richtung angeben. Wahrscheinlichkeit bedeutet nicht Ungenauigkeit.
Wenn ich ein Qubit zuerst in 1 präpariere und es lebt eben lange genug und ich beobachte es erneut, dann wird es noch immer in 1 sein. Also die Quantenmechanik, Messungen sind nicht notwendigerweise unscharf. Im Gegenteil, wenn ein Experiment eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat für ein bestimmtes Ergebnis, dann werde ich das eben mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit beobachten. Und das Ergebnis, das ausgerechnet wird auf einem Quantencomputer, diese Algorithmen, die geben Ihnen Ihr Ergebnis mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Gängige Computer hat man lange mit Maschinencode programmiert, bis dann sogenannte Compiler aufkamen, die eine höhere Programmiersprache automatisch in Maschinencode übersetzten. Harald Weinfurter beschreibt die Lage beim Quantencomputer.
Da arbeiten jetzt schon eine Reihe von Gruppen daran, diesen Compiler quasi dann zu bauen. Wir haben irgendeine höhere Programmiersprache mit Zuweisungen, Schleifen, Abfragen und so weiter und so fort. Um das brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern, wenn wir einen klassischen Computer programmieren, und das Gleiche wird dann auch für den Quantencomputer existieren.
Soweit sind wir also. Compiler, die Übersetzer, die werden gebaut für Quantencomputer, aber sie sind noch nicht fertig, oder Maximilian?
Die sind im Prototypstadium und im Moment schlagen sich die an Quantencomputern interessierten Programmierer mit tatsächlich neuen Terminologien herum. Zum Beispiel lernt man seit ungefähr 50 Jahren im ersten Semester Informatik das UND-Gatter. Kennen Sie?
Ja, natürlich.
Das hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Wenn man in beide Eingänge Einsen reinfließen lässt, kommt hinten eine Eins raus und alle anderen Kombinationen erzeugen eine Null. Das kann man mit wenigen Strichen auf Papier kritzeln. Die Qubits haben kein solches logisches Gatter. Schon allein deswegen nicht, weil die Quanten aus Prinzip nichts vergessen können. Mit der Folge, dass alle Vorgänge umkehrbar sein müssen. Die heißen dann Zustandsübergänge. Zwei Eingänge und nur ein Ausgang, wie beim UND-Gatter, geht also beim Quantencomputer nicht.
Und ich kann mir vorstellen, dass man auf Papier ein Qubit auch nicht mit ein paar Strichen aufmalen kann.
Wir könnten es ja mal probieren mit so einem Vektor zum Beispiel. Eine Matrix geht auch. Auf diesem abstrakten Niveau wird man letztendlich den Quantencomputer nicht programmieren, sondern eine höhere Sprache nehmen. Aber es ist schwer, von gewohnten hohen Programmiersprachen mit ihren Klassen und Variablen, die man streng definiert, zu dieser auf Wahrscheinlichkeiten und Umkehrbarkeit basierenden Beschreibung zu kommen. Eine Quantenschaltung schaltet nicht, sondern sie macht eine Evolution durch. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Identitätsmatrizen, die nichts anderes tun, als ein Qubit unverändert zu lassen. So etwas wäre beim klassischen Programmieren lästig, müsste man sofort rausschmeißen. Beim Quantencomputer braucht man es aber wegen der Umkehrbarkeit. Ein Qubit ist im Normalbetrieb seltenst 0 oder 1, sondern es ist gleichzeitig 0 und 1. Auch dafür gibt es eine eigene Sprachregelung, Cat 0 und Cat 1. Also ein Qubit hält beim Quantencomputer einen Quantenzustand, zum Beispiel Cat 0,44 und so weiter, kommuniziert das mit benachbarten Qubits, bis der Wert dann gemessen wird und auf Cat 0 oder Cat 1 kollabiert.
Ja, ein völlig anderes Weltbild als das in der binären Welt. Und wenn man sich dann mit diesem Quantenweltbild angefreundet hat, wie geht es dann weiter?
Man wird schnell merken, dass Quantencomputer nicht gerade ideal sind, Additionen durchzuführen. Das macht der gängige PC viel schmerzloser und perfekt. Der Programmierer wird sich stattdessen Themen widmen, die grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Also viele Dinge ausprobieren, ohne jetzt konkret vorzugeben, was ausprobiert wird. Zum Beispiel ein Passwort zu hacken. Da haben die Stärken, sodass manche schon fürchten, dass die Passwörter, selbst die strengsten, die wir haben, demnächst nicht mehr ausreichen werden. Klimasimulationen, Simulation von genetischen Prozessen, Elementarteilchen-Simulationen. Auch alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dürfte mit stabil laufenden Quantencomputern mit, sage mal, 20 Qubits schneller zu Ergebnissen führen. Der Klassiker ist übrigens das Traveling Salesman-Problem. Es geht darum, eine optimale Navigation zu finden.
Ja, das tun aber doch die gängigen Navigationssysteme auch schon perfekt.
Ja, von A nach B und vielleicht noch mit C dazwischen, aber nicht, wenn der Vertreter 800 Orte auf optimale Weise abklappern muss und keinen zweimal besuchen darf. Mit jedem zusätzlichen Ort steigt nämlich die Rechenzeit klassischer Computer exponentiell an.
Ja, und wie rechnet sich so etwas auf einem Quantencomputer?
Man loggt sich irgendwo ein. Also man geht zum Beispiel zu Google, Rigetti, IBM, Microsoft und kann dann seine Quantentestprogramme dort laufen lassen, in vielen Fällen sogar kostenlos. Es gibt dafür einige Ansätze höherer Programmiersprachen wie Python. Im Hintergrund wird natürlich dann kompiliert, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und das fühlt sich dann an wie klassisches Cloud Computing, aber auf der anderen Seite stehen eben keine hochgetakteten Transistortürme, sondern ein paar wenige tiefgekühlte Elementarteilchen.
Programmieren für die Welt der Quantencomputer. Darüber sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.